Liebe Kinder, liebe Schwestern, liebe Brüder, auch die jetzt übers Telefon zugeschaltet sind, ich wünsche uns allen gesegnetes neues Kalenderjahr. Und so, ich glaube, es hat im Gebet schon gesagt, ich hoffe, dass wir alle in dieses neue Jahr hineinblicken mit lebendiger Hoffnung und dass wir in nicht ganz 12 Monaten zurückblicken und sagen, Vater, du hast es gut gemacht. Ich glaube, mehr kann man sich kaum wünschen für das eigene Leben. Und so wünsche ich euch auch genau dieses Empfinden in der Zukunft. So, unser Textwort. Unser Textwort passt zu heute wie die Faust aufs Auge. Das ist ein großartiges Textwort, möchte ich mal vorweg schicken. Ich hoffe, ich mache es nicht zu sehr kaputt mit meiner Predigt, aber ich gebe mir Mühe. Vielleicht kurz zur Einordnung. Der Prophet Jesaja prophezeit ja etwas, das noch passieren wird. Wenn man das davor liest, ist überschrieben mit Gott führt sein Volk aus der Gefangenschaft, dann spricht er davon, dass er das Volk Israel befreien wird und dass die, die das Volk Israel gefangen halten, geschlagen werden. Das macht er 100 Jahre, bevor es wirklich passiert. Wir sind ja an so einer Stelle in der Schrift, wo etwas vorhergesagt wird, prophezeit wird, was dann, so kennen wir es aus der, oder so haben wir es, lernen wir es aus der Geschichte, die wirklich eingetreten sind. Und so spricht der Prophet Jesaja von Babylon, was zu der Zeit einfach nur ein Volk unter vielen war, der Aufstieg zur Weltmacht. Babylon hatte eine Phase gehabt, da war sie die Macht auf diesem Planeten. Und im Zuge dieses Aufstiegs wurde auch das Volk Israel überfallen, gefangen genommen und in die uns wohlbekannte 70-jährige Gefangenschaft geführt. Jesaja prophezeit in den späteren Kapiteln auch die Art und Weise, wie das Volk Israel wieder befreit wird, nämlich durch diesen König, durch diesen persischen König Kyros, der beim Namen genannt wird, 150 Jahre bevor der überhaupt geboren wird. Unser Textwort, wir schlagen unser Lager heute auf Vers 18 und den ersten Teil von Vers 19. Und nachdem der Prophet Jesaja dem Volk also in Aussicht stellt, 100 Jahre bevor es passiert, dass die Wege, die Herzen, die verstockten Herzen des Volkes Israel dazu führen werden, dass sie eben bestraft werden, dass sie eben in die Gefangenschaft geführt werden, nimmt er ihnen auch vorweg, dass sie daraus gerettet werden. Und dann sagt er ihnen das hier. Er sagt ihnen also, ihr werdet in Gefangenschaft geraten, ihr werdet Land und Heimat verlassen müssen und ihr werdet wieder zurückkommen, aber hängt euch nicht daran auf. Das sind die Verse, die wir heute als Textwort haben. Nochmal, euch werden schlimme Dinge widerfahren. Der Mancher wird sein Leben verlieren. Und wenn ihr zurückkommt, dann sind wir versöhnt. Und das Schlimme, das euch dann passiert ist, denkt da nicht drüber nach. Vergesst es wieder. Was Gott uns heute an diesem Neujahrstag zurufen möchte, ist, das, was, ich lese gleich was vor vom Apostel Paulus, ist, dass wenn wir zurückblicken, es sein soll, um uns vielleicht nochmal Erlebnisse zu vergewissern, vielleicht auch Kraft zu schöpfen aus vergangener Herrlichkeit, aber nicht, um dort zu leben, sondern dass eingebaute Haltung sein sollte, nach vorne zu blicken. Wer schon mal gesehen hat, wenn Olympiade ist, also wenn sich die Besten der Besten, also die besten Athleten auf dem Planeten miteinander messen, Wer schon mal so einen 100-Meter-Lauf gesehen hat und dann den Zieleinlauf sich, also der wird ja oftmals wiederholt, weil die so eng miteinander sind. Und dann sieht, wie die Athleten über die Ziellinie kommen. Die, so hat man manchmal den Eindruck, jeder Zelle ihres Körpers sagen, du hast einen Auftrag, eine Mission. Wirf alles, was du hast, dem Ziel hinterher, über diese Ziellinie zu kommen. Der hat in dem Moment keinen Hunger, der hat keinen Durst, der hat keine Sorgen. Der will nur über diese Ziellinie kommen, so schnell es irgendwie geht. Dieser Gedanke, was ich gerade beschrieben habe, wie dieser Athlet diesen letzten Meter lebt und erlebt, den haltet kurz fest. Paulus schreibt an die Philippa: Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder ich wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich alles mein Eigentum nenne, weil auch Christus mich ja schon sein Eigen nennt. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Dieses setze meine ganze Kraft ein, das ist genau dieser Gedanke, alles, was man hat, in dieses Ziel hineinzuwerfen. Man könnte meinen, wenn jetzt die paar hundert Jahre nicht dazwischen liegen, dass sich Paulus und Jesaja, dass die eine Brieffreundschaft pflegten, weil das, was Paulus hier aufschreibt oder was er hier sagt, so ganz nah an dem dran ist, was wir hier haben. Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich mich, im Moment wundere ich mich, dass ich noch nicht dreistellig bin vom Gewicht, nach den ganzen Feiertagen. Aber ich blicke jetzt mal, Spaß, bitte, ich blicke erstmal in den Spiegel und sehe erstmal mich, so wie ich heute bin. Vielleicht kann ich in meinem Gesicht die eine oder andere Last, die aus der Vergangenheit rührt, erkennen. Vielleicht kann ich die eine oder andere Freude erkennen. Gott schaut radikal anders auf uns. Wenn Gott uns anschaut, dann sieht er das, was sein wird, was sein kann. Wir sehen es immer wieder in der Schrift, wenn wir diesen Gedanken kurz festhalten. Als Mose berufen wird, was hat der Mann alles für Ausreden gefunden? Warum alle anderen viel besser geeignet wären für den Job? Aber er ja sicherlich nicht. Aber Gott schaut sich Mose an und er sieht nicht sein Stottern, er sieht nicht die Sünden der Vergangenheit, sondern er sieht das, was Mose am Ende seines Weges sein wird, gewesen sein wird für sein Volk. Das ist der Blick, den der Prophet Jesaja versucht hier in Worte zu fassen. Die Übersetzung Neues Leben übersetzt den Vers 18 leicht anders. Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Und achtet nicht mehr auf das Vorige, achtet nicht mehr auf das Vorige. Trägt also im Hebräischen diesen Gedanken in sich, dass man darüber grübelt, dass man die Dinge der Vergangenheit immer wieder in die Hand nimmt, sie von links auf rechts dreht. Aber fangen wir mit dem ersten Teil an. Gedenkt nicht mehr an das Frühere. Weiter später sagt der Prophet, also Gott spricht: Ich tilge deine Übertretung um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Wenn man im Moment drüber nachdenkt, ist das ja irgendwie ein Mysterium. Ich soll vergessen, was in der Vergangenheit war. Das funktioniert auch nicht. Jetzt sagt Gott hier genau das Gleiche. Was meint er also damit? Gott ist allwissend. Das würde dem schon sehr, sehr schwer fallen, Dinge zu vergessen. Wir sagen das immer, dass Gott unsere Übertretung vergisst. Er sagt im Psalm, dass er unsere Übertretung so weit von sich geworfen hat, wie der Osten vom Westen ist. Der Prophet Micha sagt, dass unsere Übertretungen zertrampelt werden sollen und ins Meer, ins tiefe Meer geworfen werden sollen. Was der Prophet Jesaja also meint, wenn er sagt, denkt nicht an das, was davor gewesen ist, oder besser gesagt, vergesst, was davor gewesen ist, dann meint er damit, dass wir den Dingen ihr Gewicht nehmen sollen. Gott weiß natürlich nach wie vor um alle unsere Übertretungen, aber er entscheidet sich, ihnen ihr Gewicht zu nehmen. Damit meine ich, dass die Dinge der Vergangenheit, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere weiß, was ich meine, manche Dinge durch Umstände, durch manchmal nur ein Wort, kommen die wieder hoch. Erlebnisse von früher. Und dann lösen die in uns so ein aus. Entweder weil wir selber Unsinn gemacht haben oder weil uns Unrecht widerfahren ist. Aber es sind Dinge, die uns belastet haben, die uns heute noch belasten. Das sind Dinge, die uns verletzt haben und immer noch nachklingen. Und der Prophet sagt hier, vergesst sie im Sinne, dass ihr aufhört, ihnen diese Bedeutung zuzugestehen. Dass die Dinge, die wir erlebt haben, diese Macht über uns ausüben, dass sie unser heutiges Tun bestimmen können. Wir hören sowas, dann machen wir recht schnell einen Haken dran und stellen den morgen, vielleicht sogar schon nachher fest, das ist nicht so einfach. Das ist auch nicht, was ich sage. Das ist also kein Kochrezept, das man abarbeitet und hinterher ist man ganz frei. Aber um uns zu verändern, müssen wir wissen, was ist das Schlachtfeld, auf dem wir kämpfen müssen? Und es ist die Last der Erinnerung, die wir abwerfen müssen. Die Dinge, die uns passiert sind, manche davon, ich rede nicht von den guten Dingen, ich rede von den dunklen Tagen, die müssen losgelassen werden. Und da sind wir schon beim zweiten Punkt, beim zweiten Teil des Vers 18, wo die Neue Leben sagt, grübelt nicht darüber. Wir alle kennen Menschen, vielleicht beim Blick in den Spiegel, die Erlebtes immer wieder durchleben. Hätte ich das sagen sollen? Hätte ich das tun können? Wenn ich das gemacht hätte, dann wäre das passiert und was wäre damit gewesen? Wir versuchen also, das gibt's übrigens auch in der Geschmacksrichtung nach vorne guckend, beides ist der schnellste Weg, seinen Frieden zu verlieren. Das will ich gesagt haben. Aber das nach vorne gucken ist eine ganz andere Predigt. Aber wir können uns manchmal fast schon gar nicht selber helfen. Und wir gucken auf manche Stationen, manche hellen Punkte, hell im Sinne von, dass sie so hervorstehen, auf manche Leuchttürme in unserem Leben und stellen uns diese Frage, was wäre, wenn? Das kann für 5 Minuten unterhaltsam sein. Nach 3 Tagen seid ihr fix und fertig. Der Grund, warum wir das tun, nach meiner Überzeugung, ist mangelnde Vergebung. Ich würde behaupten, die meisten Ereignisse, die für uns das auslösen, dass wir sie immer wieder durchleben, fallen in eine von 2 Kategorien. Ich habe etwas getan, für das ich Vergebung bedarf, oder mir ist etwas getan worden, für das ich vergeben muss. Warum führt eigentlich die Aussage, die wir immer wieder in dieser Schrift lesen, sogar in dieser Passage, wenn wir ein Stück weiterlesen, dass Gott uns vergibt, nicht zufrieden in unserem Herzen? Wir können das, die meisten Leute haben gar nicht so Schwierigkeiten, das anzunehmen, dass das so ist. Aber sie haben Schwierigkeiten, sich selbst zu vergeben. Es ist dieses Festhalten, diese tiefe Überzeugung, die so tief reicht, dass sie manchmal das Fundament unseres Wesens ist, dass alle anderen Menschen Vergebung verdient haben. Wir selber anderen Menschen vergeben. Aber manche Dinge, die wir getan haben, so furchtbar, so schlimm, so verwerflich sind, dass wir es nicht schaffen, uns selbst zu vergeben. Da drin steckt ein Widerspruch, und zwar ein brandgefährlicher. Wenn wir auf der einen Seite annehmen können, dass Gott uns vergibt, wenn wir also nicht weniger als das Geschenk Jesu Christi mit beiden Händen ergreifen und auf der anderen Seite die Dinge, die wir selbst gegen uns vorbringen, festhalten, dann sagen wir auf der einen Seite, da ist ein Gott ausgestattet mit Allmacht, mit Liebe, mit Gerechtigkeit, mit Allwissenheit, der ist zeitlos, endlos, der hat alles in der Hand und der hat mir vergeben. Aber ich habe mir nicht vergeben. Und jetzt ratet mal, wo uns das in diese Gleichung stellt. Das stellt uns nämlich über Gott. Weil wir sagen, der hat mir vielleicht vergeben, aber das reicht für mich nicht. Ich muss mir vergeben. Das ist in meiner Erfahrung das Giftigste, was uns so passieren kann, dieses Scheitern, sich selbst zu vergeben. Paulus, wieder mal, schreibt klipp und klar an die Kolosser, was wir mit den Dingen tun sollen, die uns getan werden. Er sagt, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen. Da bin ich schon satt. Also der Mensch in mir ist da schon satt. Kennt ihr das? Diesen klammernden Griff an getanem Unrecht an uns? Das ist meins. Jetzt habe ich ein Gut. Dieses Gefühl, das nicht gehen lassen zu wollen, weil es ja etwas ist, das uns gegeben wurde, nämlich der Anspruch auf irgendeine Art von Urteil oder Wiedergutmachung oder Preis, der uns gezahlt werden soll. Wir haben einen Entschädigungsanspruch und den soll ich einfach aus der Hand geben? Und Paulus schiebt alles zur Seite und blickt auf unser menschliches Herz und sagt, genau das ist es, was ich von dir will. Nicht er, sondern Jesus Christus. Und dann geht er noch weiter und sagt, wir sollen nicht nur nachsichtig sein mit den Übertretungen anderer, mit ihrer Art, die sie manchmal an den Tag legen, sondern vergebt denen, die euch gekränkt haben. Jetzt habe ich schon ein paar Sachen vorweggenommen. Aber wenn ich 10 Minuten rausgehen würde und jedem von euch einen Zettel geben würde, dann würden manche da ganz schön viel raufschreiben können, warum, in welchen Situationen das Gebot gerade nicht gilt. Weil. Und jetzt räumt es ab. Er sagt, vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Nicht, wenn mal Zeit ist. Nicht, wenn euch mal danach ist. Oder wenn mal Neujahr ist zum Beispiel. Die Juden hatten ja alle 7 Jahre haben sie ihre Sklaven freigelassen. Sowas wäre doch auch okay für uns, oder? Dann haben wir noch ein bisschen Zeit mit uns und können die Dinge sammeln, die wir gegen andere vorbringen. Und alle 7 Jahre lassen wir das dann mal flattern. Paulus sagt, völlig falsch. Lass es los. Heute, hier, nicht nur zum Abendmahl. Lass es Bestandteil deines Gebetslebens werden, dass du die Dinge aufzählst, die dir vielleicht an Unrecht geschehen sind, an echtem und eingebildetem. Und lass es los. Jetzt kommen wir zum Warum. Warum will Gott das von uns? Warum sagt der Prophet Jesaja diese Worte, diese Verse mit dieser Bedeutung? Er sagt im ersten Teil des Vers 19, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Wenn wir diese Dinge nicht tun, dann laufen wir Gefahr, dass wir uns nicht nur nach hinten umblicken, um vielleicht die zurückgelegte Wegstrecke zu begutachten oder zu verstehen, von wo wir kommen, sondern laufen wir Gefahr, dass wir uns nie wieder nach vorne umdrehen, weil wir in der Vergangenheit leben. Ich bin jetzt knapp 20 Jahre, stimmt das, im Apostelamt? Pi mal Daumen. Und ich habe Menschen kennenlernen dürfen, die Verletzungen der Vergangenheit, diese Kirche hat mitunter einen rauen Umgangston gepflegt. Auch wenn wir das, glaube ich, nie wollten. Also wir wollten vor allen Dingen als Kirche, glaube ich, nie dieses Ergebnis erzielen, dass Leute aufstehen und gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, das wollte niemand, der was sagte, mit dem falschen Tonfall. Aber ich habe Menschen kennenlernen dürfen, die diese Verletzung immer nun armweit entfernt hatten. Die waren so beschäftigt damit, dass ihnen das durchrutschte. Denn was hier in diesem Vers drinsteckt, ist, dass das Neue, was Gott macht, durchaus übersehen werden kann. Wir kennen alle die Jahrzehnte in der Wüste, in der Wildnis des Volkes Israel. Böse Zungen behaupten, weil die Männer nicht nach dem Weg fragen wollten. Aber das ist, glaube ich, nur unsere Erinnerung. Nochmal zum Auffrischen. Sie werden aus Ägypten rausgeführt, durchqueren eine kurze Strecke in der Wildnis und kommen zum gelobten Land. Da machen sie was, wie ich fand, was ziemlich Kluges. Sie schicken 12 Spione aus, die sich da mal umgucken sollen, weil sie wussten ja, sie hatten ja die Zusage, das ist euer Land. Was immer ihr darin vorfindet, gebe ich euch. Wer auch immer sich aus diesem Land gegen euch stellt, den werde ich in eure Hand geben. Was willst du mehr? Aber sie schicken 12 Spione aus, die sich das mal angucken sollen. Dann kommen die zurück und 10 von den 12 waren, um es mal milde auszudrücken, etwas aufgelöst. Die haben gesagt, ey, das sind so viele, das sind so mächtige Völker, die wir dort gesehen haben. Einer sagt sogar, wir sind wie Grashüpfer gegen diese Menschen, die da drin wohnen. Und was passiert jetzt? Jetzt sagt das Volk, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Eine zutiefst menschliche Reaktion, die ich aus meinem eigenen Leben kenne. Gott will was Neues machen. Ich gucke mir das an von der Ferne und sage, da war ich ja noch nie. Ich weiß ja gar nicht, wie das werden wird. Und zutiefst menschlich ist dann der Drang, lieber abzubiegen auf den Weg, der uns vertraut ist. Da gibt's unzählige Sprüche zu. Wenn du das tust, was du immer tust, dann kriegst du das, was du immer kriegst. Oder ein anderer Spruch, den ich gestern im Rahmen der Vorbereitung gefunden habe. Wenn wir bleiben, wie wir sind, können wir nicht zu den Menschen werden, die Gott braucht. Wenn wir also diesen Sprung nicht wagen, weil wir im Alten verhaftet sind, weil unser Herz, so wie das Volk Israel, noch immer in der Gefangenschaft der Vergangenheit weilte, werden wir an die Grenze des gelobten Landes treten, dieses Neue, von dem Gott hier spricht, und uns wird der Mut verlassen, weil wir so in der Vergangenheit verhaftet sind, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass dieses Neue besser wird. Manchmal ist dieses Neue schwer für uns, weil wir, wenn wir von Veränderung, von Erneuerung ist ein positives Wort, da sind wir mal meistens so ein bisschen, das erwischt uns meistens so ein bisschen kalt. Aber das richtige Wort für uns ist eigentlich Veränderung. Veränderung finden wir alle mal ganz toll. Gehaltserhöhung, Rentenerhöhung, Mietsenkung, Strompreisbremse, das sind Veränderungen, die kaufe ich sofort. Die nehme ich auch gern geschenkt. Also besser noch, wenn ich dafür nichts tun muss. Aber es gibt eine Art von Veränderung, die lässt mich zumindest meistens schreiend davonlaufen, wenn sich mein Herz ändern soll. Das ist für jeden sicherlich was anderes, aber wer sich schon mal entschuldigen musste, denn vielleicht noch bei einer Person, die das nicht mit viel Gnade nehmen kann, sondern den Punkt nochmal nach Hause treibt mit einem Hammer und diesen Kampf in einem, jetzt klang ich ein bisschen wie unser Priester Träger, nein, ich meinte nur das Knurren, das macht er manchmal. Dieser Kampf in uns, dass wir einen Weg gehen müssen, von dem wir wissen, dass er richtig ist, aber der schmeckt uns so gar nicht. Wir haben jede Menge Widerstandskraft, auch an der Veränderungsfront. Wir haben gerade mit meinem großen Kind über Komfortzone gesprochen. Und ich neige auch im Privaten manchmal zum Predigen. Und da habe ich ihm natürlich lang und breit erklärt, dass Veränderung von Menschen selten, ich würde sagen eigentlich nie, innerhalb unserer Komfortzone stattfindet. Veränderung in Gottes Sinne findet immer dort statt, wo wir uns meistens nicht wohlfühlen oder wo wir neue Wege beschreiten. Die können wir auch mit dem Lied auf den Lippen beschreiten. Aber ihnen gemein ist, dass sie neue Wege sind. Jetzt könnte man Sorgen haben, könnte Angst haben vor diesem Neuen. Weil neu heißt ja auch unbekannt. Wir wissen also nicht, wie es werden wird. Denn vielleicht nochmal kurz zum Anfang zurück. Übrigens, falls jetzt jemand unter uns sitzt, kleiner Einschub, und sagt, ich bin ja schon 70, ich bin ja schon 80, ich bin ja schon 90 oder fast 100 und meint, das ist was für junge Leute, was ich gerade erzähle. Ich muss euch leider enttäuschen. Bis zum letzten Atemzug auf dieser Welt ist das für uns ein brandaktuelles Thema. Wer also jetzt Sorge hat vor diesem Neuen, das Gott dann machen möchte, dem sei gesagt, dass Gott die Dinge tut, um uns zu den Menschen zu formen, die er schon sehen kann. Ich bin mir doch sehr sicher, dass als Gott zu Mose sagte, also pass mal auf, mein Volk führe ich heraus und wir machen das, ich habe mir mal folgenden Plan überlegt. Du gehst jetzt zum Pharao, sagst dem das, ich gebe dir auch die Worte und dann schauen wir mal. Da hat Mose wahrscheinlich gedacht, nochmal den Vertrag rausgeholt, unter welchen Bedingungen kann ich kündigen, wie lange ist die Kündigungszeit. Das waren wahrscheinlich so Gedanken, die ihm durch den Kopf gegangen sind. Und nicht, ja, endlich, wollte ich immer machen. Aber es musste passieren, um dass Mose der Mose wird, den wir heute kennen im Zurückblicken. Und so müssen auch wir durch manches Tal, über manchen Berggipfel hinweg, wir werden beides erleben auf diesem Weg ins Neue. Wir werden Umstände erleben, die uns, wo wir sagen, die würde ich gerne wieder vergessen. Und wir werden Umstände erleben, die uns jauchzen lassen, die uns lobpreisen lassen. Ebenfalls im Jesaja, günstigerweise auf der gegenüberliegenden Seite, spricht Jesaja über Jesus Christus. Und er sagt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Was heißt denn das? Es ist nicht Gottes Ziel, uns auf einen Weg zu führen, den wir nicht zu Ende gehen können. Es ist nicht sein Ziel, uns ins Verderben zu stürzen. Er ist dabei, durch das Neue, das er in jedem unserer Leben tun möchte, sich ein Volk zu formen, ganz nach seinem Geschmack. Denn Gott hat einen Plan mit dieser Welt. Am Ende der Zeit wird er alles neu machen. Und er braucht dafür Menschen nach seinem Ebenbild für diese neue Welt. Auch wenn wir es heute vielleicht nicht glauben können, so sind das du und ich. Und so wünsche ich uns für dieses neue Lebensjahr, für dieses neue Kalenderjahr, dass wir, wenn wir an der Grenze stehen zum gelobten Land, mutig nach vorne springen und uns nicht zurücksehen zu den Fleischtöpfen unserer Gefangenschaft in Ägypten. Amen.
Amen.